SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich, herzlich willkommen. Zu Gast ist heute Alem Grabovac, Journalist und Autor. Gerade ist sein erster Roman erschienen, Das achte Kind heißt der Roman, ein Roman, der an seiner eigenen Lebensgeschichte angelehnt ist. Alem Grabovac ist 1974 in Würzburg geboren, Mutter Kroatin, Vater Bosnier. Aufgewachsen ist er aber bei einer deutschen Familie als Pflegekind und mit dieser Familie, da ist er einige Male umgezogen, von Gerchsheim bei Würzburg in die Nähe von Stuttgart, dann Richtung Schwäbische Alb, später dann in den nördlichen Schwarzwald. Viele Wochenenden hat er aber bei seiner leiblichen Mutter verbracht in Frankfurt und die Sommerferien bei den Großeltern in Kroatien. Studiert hat er dann in München, London und Berlin und in Berlin, da lebt Alem Grabovac heute auch und ist uns von dort auch zugeschaltet. Herr Grabovac, herzlich willkommen.
Hallo Herr Gramlich.
Herr Grabovac, ich habe es gerade schon mal ein bisschen skizziert. Sie sind ziemlich herumgekommen. In einem Interview haben Sie mal den schönen Satz gesagt, Sie hätten ein Talent für Heimat. Was heißt das?
Talent für Heimat, ja. Menschen und Natur sind für mich Heimat. Und da ich in Baden-Württemberg bei den Schwaben öfter umgezogen bin, ist also das Schwabenland auf jeden Fall ein Teil meiner Heimat. Und ich habe aber auch gleichzeitig in Frankfurt gelebt und also ist das auch Heimat. Und dann gibt es auch noch das Bergdorf meiner Großeltern in Kroatien und das ist auch ein Teil von mir. Und ich wohne schon seit über 20 Jahren in Berlin, deswegen also auch Heimat. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich habe echt ein Talent für Heimat.
Okay, was macht einen Ort oder eine Gegend oder einen Platz zur Heimat?
Also in erster Linie die Menschen, aber auch die Natur. Also in Baden-Württemberg war es eher die Natur. Ich war ja noch klein und wenn man dann mit diesen Bergen und Tälern und Wäldern aufwächst, das ist dann so tief in einem drin. Die vermisse ich übrigens auch in Berlin. Mhm. Brandenburg ist so flach, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich das Einzige, was mich hier in Berlin stört. Obwohl wir haben so viele Berge, also Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Schöneberg. Also wenn hier Schwaben sind, die fragen mich immer dann, wo sind eigentlich eure Berge? Und dann sage ich immer, ja, naja. Also Natur ist auf jeden Fall auch Heimat und dann natürlich die Menschen, mit denen man aufwächst, die einem ein heimatliches Gefühl geben.
Um Heimat und Zugehörigkeit, um Familie und Identität dreht sich auch der Debütroman von Alem Grabovac, Das achte Kind, angelehnt an seine eigene Geschichte. Herr Grabovac, Das achte Kind, das sind doch Sie.
Auf jeden Fall, ja. Ich bin also mit 7 Geschwistern aufgewachsen, mit 7 deutschen Geschwistern und wurde dann das achte Kind.
Ich muss es kurz skizzieren, sozusagen Ihre Geschichte oder die Geschichte des Romans. Also Sie erzählen von einer doppelten Kindheit und Jugend ein bisschen. Ihre Mutter Smilja ist aus Kroatien nach Deutschland gekommen, hat ihren Vater Emir kennengelernt aus Bosnien. Die beiden haben sich als Gastarbeiter sozusagen in Würzburg kennengelernt. Und weil ihr Vater trinkt und sich kriminell betätigt, traut ihre berufstätige Mutter da eben nicht zu, nach einem Kind zu schauen. Der Vater muss dann wegen seiner kriminellen Aktivitäten auch bald das Weite suchen, ist also eh nicht mehr zur Verfügung. Und ihre Mutter begibt sich also auf die Suche nach einer Pflegefamilie und wird da fündig in der Nähe von Würzburg. Und mit dieser Familie sind sie mehrfach umgezogen Richtung Süddeutschland, waren am Wochenende aber bei der Mutter in Frankfurt und in den Sommerferien mit ihr auch dann bei den Großeltern in Kroatien. Also 2 Familien quasi. Wie war das, in oder mit 2 Familien aufzuwachsen?
Also ich bin zu der Familie Behrendt schon gekommen mit 6 Wochen. Der Mutterschutz dauerte nur 6 Wochen damals. Und in den 70er Jahren gab es noch keine Kindergärten und die Frauen hatten noch zu Hause zu sein und zu kochen und zu arbeiten. Deswegen wusste meine Mutter tatsächlich nicht, wohin mit mir und ist dann auf dieses Modell der Pflegefamilie gekommen. Und so bin ich dann zu den Behrendts gekommen und bin dann auch bei ihnen geblieben und mit ihnen aufgewachsen. Und so hatte ich also 2 Familien, einmal diese doch sehr konservative deutsche Familie, die Behrendts, die dann später in Baden-Württemberg gelebt haben und auf der anderen Seite meine Mutter Smilja, die als Fabrikarbeiterin gearbeitet hat und mit ihrem neuen Freund Duschan dann auch ein sehr hartes, raues Leben in der Hanauer Landstraße im Osten von Frankfurt geführt hat. Das war ein sehr heruntergekommenes Viertel. Die Mieten waren natürlich billig. Mhm. Und diese 2 Leben gleichzeitig zu leben, das hat meine Kindheit ausgemacht.
Mhm. Haben Sie das als 2 Familien erlebt und empfunden? Oder war dann vielleicht die eine doch eher die echte, die andere so eine Zweitfamilie? Wie haben Sie das gesehen damals?
Also die Behrens waren tatsächlich meine echte Familie, obwohl sie ja nicht meine echte Familie waren, weil ich mit denen aufgewachsen bin. Und nach Frankfurt bin ich ja auch nur zu Smilja und Dusan gefahren. Also da gab es ja auch nur zwei. Deswegen Familie schon immer die Behrens, die deutsche Familie, ja.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, sozusagen diese beiden Familien haben sich sehr unterschieden, also in vieler Hinsicht ein Spagat, Stadt, Land, Arbeitermilieu, bürgerlich, behütet, prekär, süddeutsch, schwäbisch, auf der anderen Seite jugoslawisch, eher liebevoll oder sehr liebevoll bei den Behrens, in Frankfurt durch den Freund, den neuen Freund ihrer Mutter, auch Gewalterfahrung. Haben Sie das auch als Spagat, als große Gegensätze erlebt als Kind oder war das halt damals so, wie es war? Das war halt das jeweilige Umfeld.
Das war für mich immer ein Spagat. Also es gab diese zwei Welten, die ich in meinem Kopf klar getrennt habe. Also hier sind die Behrens und da gelten diese Regeln, da gelten diese Werte. Und dort in Frankfurt sind Smilja und Dusan und da gelten ganz andere Werte und ganz andere Regeln. Und ich habe sehr früh gelernt, diese zwei Welten voneinander zu trennen.
Wie geht man als Kind um mit solchen Kontrasten und solchen Unterschieden?
Man akzeptiert das irgendwie. Es ist die Realität. Es ist das eigene Leben und es ist die Realität. Und dann probiert man sich in dieser Realität so gut wie möglich heimisch zu fühlen oder sich anzupassen.
Was würden Sie sagen, wie haben Sie diese beiden unterschiedlichen Umfelde beeinflusst oder geprägt?
Natürlich sehr. Also auf der einen Seite, ich würde sagen, dadurch, dass ich Einsicht in zwei so unterschiedliche, verschiedene Welten gleichzeitig hatte, hat das dann auch später etwas gefördert, wie Empathie für andere Menschen zu haben, hat auch gefördert zu wissen, dass die Realität etwas sehr Fragiles, Brüchiges ist. Und deswegen hat mich das natürlich sehr geprägt, ja. Und auch die Gewalterfahrungen, die ich gemacht habe und andere Erfahrungen, klar.
Wenn man dann als Kind und Jugendlicher in so unterschiedlichen Welten lebt, ist es da besonders schwierig oder besonders einfach, sozusagen einen eigenen Weg, eine eigene Persönlichkeit und Identität zu finden? Wie sieht das dann aus?
Also in meinem Fall war es doch schwieriger, weil Dusan mich in Frankfurt auch verprügelt hat und auch mit dem Gürtel und das war schon ziemlich brutal. Und da erstmal wieder Selbstvertrauen aufzubauen und das Selbstvertrauen zu behalten, das ich zwar auch immerhin bei den Behrens bekommen habe, aber das war schon sehr, sehr schwer, diesen eigenen Weg dann zu gehen und eine eigene Stimme, eine eigene Identität aufzubauen, auch immer hin und her gerissen zu sein, Deutscher, Kroate, Bosnier, und das war nicht einfach.
Der Journalist Alem Grabovac. In seinem Debütroman Das achte Kind erzählt er vom Aufwachsen in einer Pflegefamilie und das vor dem Panorama der 70er, 80er Jahre in der süddeutschen Provinz. Und wie der Roman klingt, dazu hat uns Alem Grabovac einen Ausschnitt mitgebracht. Einen Abend im Haus der Pflegeeltern Robert und Marianne. Die jüngsten Kinder Heike und Volker sind auch da. Herr Grabovac, Sie waren damals so 7, 8?
Genau, das müsste so 7, 8, 9 Jahre, ja, okay. Ungefähr so.
Okay, also Fernsehabend im Hause Behrens, ein Ausschnitt aus dem Roman von Alem Grabovac.
Um Punkt 18 Uhr gab es Abendessen. Marianne hatte Rindergulasch, Bratkartoffeln mit Hähnchenbrust, Lachsforelle oder Spaghetti Bolognese gekocht. Volker verschlang das Essen und verzog sich danach sofort in sein Zimmer, um auf seiner heißgeliebten Posaune zu üben. Er spielte in einem Musikverein. Robert nahm sich immer noch eine zweite Portion und musste sich jedes Mal von Marianne anhören, dass er auf sein Gewicht achten solle. Nachdem alle aufgestanden waren, steckte ich Charlie noch ein wenig Essen unter dem Tisch zu und freute mich diebisch über meine kleine Ungezogenheit. Dann machte ich mit Heike den Abwasch. Heike war ständig sauer auf Volker, weil er sich nie an der Hausarbeit beteiligte und auch nicht musste. Heike und Volker stritten und bekämpften sich, solange ich denken konnte. Ich mochte Volker ebenso wie Heike. Beide waren lieb zu mir und konnte nicht verstehen, weshalb sie sich gegenseitig das Leben so schwer machten. Sobald die Küche sauber war, ging ich ins Bad, zog mir meinen Pyjama an und putzte mir die Zähne. Vor dem Zubettgehen durfte ich im Wohnzimmer Sandmännchen schauen. Marianne und Robert saßen in ihren jeweiligen Sesseln. Ich hockte auf dem Boden zwischen ihnen. Und manchmal blieb ich sogar ein wenig länger auf, wenn im Fernsehen eine große Spiel- und Rateshow lief. Einmal sahen Robert und ich uns Dalli Dalli an. Robert verpasste nie eine Folge. Hans Rosenthal sprang in die Luft und rief ins Publikum: Sie sind der Meinung, das war spitze. Robert lachte kehlig. Für einen Juden eigentlich ganz witzig. Ich drehte mich zu ihm um. Wie meinst du das? Was ist ein Jude? Weißt du, Alem, die Juden haben uns, das deutsche Volk, verraten. Sie sind geldgierig und hinterlistig und verkommen. Das darfst du nie vergessen, mein Junge. Ein degeneriertes Volk. Sie heiraten nur untereinander und haben deswegen hässliche Hakennasen und große abstehende Ohren. Marianne, die ein Kreuzworträtsel löste, legte den Stift zur Seite. Robert, hör auf. Das ist noch nichts für Alem. Ich schaute genau hin. Hans Rosenthal hatte tatsächlich eine kleine Hakennase und außergewöhnlich große Ohren. Roberts Miene verdüsterte sich. Warum soll er das nicht wissen? Hör zu, Alem. Du darfst niemals einem Juden vertrauen. Er wird dich reinlegen. Merk dir das. Robert, Schluss jetzt. Marianne sah ihn streng an. Robert sagte nichts mehr und ich merkte mir, dass man Juden niemals im Leben vertrauen durfte. Nach dem Sandmännchen gab ich Marianne und Robert einen Kuss. Robert fuhr mir durch die Haare. Gute Nacht, mein Junge. Jeden Abend tappte ich allein in mein dunkles Zimmer und zog die Daunendecke bis zum Kinn hoch. Ich hörte Mariannes keuchenden Raucherhusten, die undeutlichen Fernsehstimmen und dachte an Hans Rosenthal und seine großen Ohren.
Ein Ausschnitt aus dem autobiografisch geprägten Roman »Das achte Kind« von Alem Grabowatz, der hier selber gelesen hat. Ja, eine Zeitreise in die 80er Jahre in Süddeutschland. Speisezettel, die Rollenbilder, das Fernsehprogramm, das, denke ich, kommt vielen möglicherweise bekannt vor. Ein schwäbisches Idyll, Herr Grabowatz, allerdings mit antisemitischem Einschlag. Wie haben Sie das als Kind aufgenommen?
Als Kind habe ich das noch gar nicht begriffen. Also Robert war Wehrmachtssoldat in der Panzerdivision im Russlandfeldzug. Und für mich war Robert, mein deutscher Vater, ein Held. Also ein Held, der im Krieg war. Ich habe auch Panzer gemalt und ich fand das ganz toll. Und ich wusste ja überhaupt nicht, was Juden sind. Und deswegen habe ich erst mal gedacht, ja, also das ist ja mein Vater. Wenn der sagt, dass die Juden schlimm sind, dann sind die Juden schlimm. Und das kam erst dann peu à peu und nach, dass ich natürlich gemerkt habe, halt, hier stimmt was nicht, hier ist was faul, da kannst du nicht mitgehen.
Wie war das dann, als Sie gemerkt haben, dass Ihr Pflegevater im Prinzip ein alter Nazi war? Wie hält man das als Kind dann aus, diesen Widerspruch, dass dieser liebevolle Pflegevater ja dann doch irgendwie eine ganz dunkle Seite hat?
Es wurde immer schlimmer für mich. Auch mein Opa jetzt in dem kroatischen Bergdorf, der war Partisan und der hat mir auch vom Krieg erzählt, allerdings andersherum, wie sie gegen die bösen Deutschen gekämpft haben. Also hatte ich jetzt hier meinen Partisan und hatte meinen deutschen Vater, der also die Juden gehasst hat und für den Adolf Hitler auch ein guter Führer war. Und ich habe ihn natürlich immer wieder drauf konfrontiert und er hat dann gesagt, ach Alem, im Krieg passieren schlimme Sachen und Alem, du darfst nicht alles glauben, was man dir in der Schule erzählt, das sind alles Lügen. Wir Deutschen haben nun mal den Krieg verloren und wer den Krieg verliert, der muss eben leiden. Und ich bin nicht an ihn rangekommen und es wurde immer schlimmer und schlimmer und ich habe natürlich immer mehr auch im Geschichtsunterricht erfahren über Auschwitz und über den Holocaust und ich wollte Robert nicht hassen, ich wollte ihn ja lieben, er war ja mein Vater, aber es gab immer mehr Konfrontationen.
Der Pflegevater Robert, also ein Altnazi, auch sonst die Väter, die Männer, die problematischen Figuren im Roman und auch in ihrer Kindheit. Ihr leiblicher Vater Emir hat getrunken, setzt sich bald nach ihrer Geburt ab nach Jugoslawien. Der neue Freund der Mutter Dusan ist gewalttätig, hatten Sie auch schon angedeutet, verprügelt sie. Wer, würden Sie sagen, hat ihre Kindheit eher geprägt? Ihre beiden Mütter, die sich ja auf ihre eigene Art um sie gekümmert haben, oder diese problematischen Männer- und Vaterfiguren?
Also geprägt auf jeden Fall die Mütter. Die haben mich, also die haben die meiste Zeit mit mir verbracht und haben mich auch erzogen. Aber natürlich haben auch die Väter durch ihre Extrem mich dann doch auch sehr geprägt, obwohl ich so viel gar nicht mit ihnen zu tun hatte.
Der Anfang und das Ende des Romans drehen sich um ihren leiblichen Vater. Das ist der Ausgangspunkt, also Endpunkt. Also ihre Mutter, es geht los. Der erste Satz, mein Vater war tot, heißt der Satz. Da erfährt ihre Mutter Smilja vom Tod ihres Mannes. Sie hatte ihnen aber immer erzählt, dass er auf einer Baustelle ums Leben gekommen ist. Dabei war er in Jugoslawien im Gefängnis, ist erst viele Jahre später gestorben. Wie war das für sie? Also dieser abwesende Vater, eine Lüge um den Tod und dann irgendwann die Erkenntnis, ach, der war eigentlich die ganze Zeit noch am Leben.
Ein Schock, können Sie sich vorstellen, also das von der Mutter zu hören. Und ich bin dann auch zu ihr nach Frankfurt gefahren von Berlin aus und wir haben lange gesprochen und sie hat mir erklärt, ich wollte dich schützen vor diesem Vatervorbild, der dann ja kein Vorbild gewesen wäre, der ein Trinker war und ein Dieb, der als Taschendieb gearbeitet hat, immer im Gefängnis war. Sie hat ihn dann auch nochmal in Goliotok besucht gehabt und da hat er ihr dann gesagt, dass er eines Tages kommen wird und mich ihr wegnehmen wird und sie hatte Angst. Sie hatte auch Angst, dass ich wegen meinem Vater, wegen meinem Gen, also tatsächlich so werde wie er und sie hat es mir verschwiegen und ich habe eine Zeit lang gebraucht, um nicht mehr wütend aufs Milia zu sein, sagen wir mal so.
War das auch der Auslöser, diesen Roman, diese Geschichte aufzuschreiben, diese aufgeflogene Lüge um den Tod des Vaters?
Also das war bestimmt auch einer der Auslöser. Ich trage die Geschichte schon lange mit mir rum und hatte auch immer nach einer Form gesucht, aber dann kam das noch und das war dann bestimmt einer der entscheidenden Punkte, warum ich dann tatsächlich auch angefangen habe zu schreiben, ja.
SWR 2 Tandem mit dem Autor Alem Grabowatz. Er ist in den 80ern bei Pflegeeltern im Schwäbischen aufgewachsen. Davon erzählt sein Buch Das achte Kind. Man muss es sagen, das ist nochmal ganz kurz. Also dieses Buch, das Sie geschrieben haben, wirklich eine dramatische Geschichte, interessante Geschichte Ihres Aufwachsens, aber auch wirklich ein tolles Zeitbild dieser 70er, 80er Jahre. Fand ich sehr schön und bunt zu lesen. Die 80er Jahre als Kind, als Teenie mit jugoslawischen Wurzeln im Schwäbischen, wie war das? Haben Sie da Ausgrenzung erlebt? Haben Sie sich damals möglicherweise selbst als Außenseiter gesehen oder haben Sie sich da integriert gefühlt als ein Teil dieser schwäbischen Mehrheitsgesellschaft?
Mehrere Antworten. Also erstmal, meine deutschen Eltern haben immer Hochdeutsch gesprochen und dementsprechend habe ich auch Hochdeutsch gesprochen und es war sehr schwer für mich, die Schwaben zu verstehen, erstmal am Anfang. Und ich habe auch bis zum Schluss nicht wirklich Schwäbisch gesprochen. Es war immer, ich bin bei meinem Hochdeutsch geblieben. So, also da war ich schon mal so in dem Sinne schon mal Ausländer auf jeden Fall. Dann das andere war dann, also desto älter ich wurde, es waren ja auch die Helmut Kohl Jahre. Und Helmut Kohl hat schon ein konservatives Weltbild vertreten, wo schon klar war, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund nicht wirklich dazugehören. Und dass wir anders sind und dass es doch schön wäre, wenn wir irgendwann mal wieder nach Hause gehen würden. Das habe ich ganz klar gefühlt, auch von der Politik her. Die Kinder jetzt selbst, die waren meistens meine Freunde und wir haben gekickt und haben Radiokassetten aufgenommen und alles Mögliche. Also ganz, ganz normal. Allerdings gab es dann auch beim Fußball oder in der Schule oder sonst wo manchmal auch so, habe ich schon auch gehört, okay, scheiß Jugo, geh nach Hause. Also das gab es auch. Und ja, also mehrere Antworten auf diese Frage.
Ja, weil Sie diese Kohl-Ära ansprechen, also schon das Wort, wie es halt damals hieß, Gastarbeiter. Ihre Mutter kam zum Arbeiten Ende der 60er nach Deutschland. Gastarbeiter, das hat ja schon gesagt, ja, also ihr könnt zum Arbeiten kommen, aber dann geht's wieder nach Hause, wie Sie es gerade hier erzählt haben. Wie empfinden Sie das heute? Heute heißt es auch nicht mehr Gastarbeiter, heute heißt es dann Migrationshintergrund. Wie hat sich das verändert? Spielt das heute in Ihrem Leben noch eine Rolle?
Also Deutschland ist ein viel offeneres, bunteres Land geworden, ganz anders, nicht mehr zu vergleichen mit der BRD in den 80er Jahren, also viel weltläufiger auch. Allerdings angekommen so richtig sind wir immer noch nicht. Also warum heißen wir Menschen mit Migrationshintergrund und die Deutschen einfach nur Deutsche? Und was wird dann mein Sohn sein? Ein Mensch mit Migrationsvordergrund? Oder also irgendwann muss es ja auch mal aufhören. Irgendwann müssen wir auch mal einfach nur Deutsche sein dürfen und können, finde ich.
Ja. Was vermissen Sie da oder wo würden Sie sagen, was braucht es noch, um diesen Schritt zu gehen?
Ich glaube, in den Köpfen vieler ist es leider immer noch nicht angekommen, dass wir, also so wie in Amerika, dann sagt man eben, ich bin American German, American Turkish oder was auch immer. Man kann ja auch beides sagen. Ich glaube, es gibt immer noch so eine Art von Ausgrenzung hier, wo man sagt, naja, also sie haben so richtig gehören sie ja doch nicht dazu. Und das ist schon etwas, was mich stört. Und auch das Schulsystem mit der Hauptschule, Realschule und dass man die Schüler so früh voneinander trennt, ist halt eben auch, wenn man jetzt Deutsch-Türke ist und vielleicht in der Familie mehr Türkisch gesprochen wird, dann hat man gar keine Chance, da mitzukommen und dann irgendwann mal vielleicht auch Abitur zu machen. Und ich glaube, Deutschland verpasst da ein Potenzial, das riesig ist, und das ärgert mich immer noch.
Sie haben dann Soziologie studiert, Politologie, Psychologie. Sie arbeiten als Journalist inzwischen für verschiedene Zeitungen, unter anderem für die Taz. Und da machen Sie regelmäßig sogenannte Stichwort-Interviews. Sie geben den Interviewten ein Stichwort und die Befragten antworten damit ein, zwei Sätzen. Wenn es okay ist, würde ich das gerne auch kurz mit Ihnen machen, mit zwei, drei Stichworten.
Na klar, legen Sie los.
Stichwort 1, Stuttgarter Kickers.
Hätte ich mal fast für die gespielt, die wollten mich wirklich haben, aber ich habe abgesagt.
Warum? Da muss ich kurz nachfragen. Fragen Sie danach bei Ihren Stichwort-Interviews?
Ich frage nie nach.
Ich muss trotzdem nachfragen. Warum haben Sie abgesagt?
Sie dürfen nachfragen. Danke. Wir sind damals nach Horb am Neckar umgezogen und wir hatten vorher in Herrenberg gelebt, dann in Horb am Neckar, das war noch weiter weg von Stuttgart. Und ich bin dann auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen nach Böblingen und ich wusste, das wird mir zu viel. Also viermal in der Woche Training und dann noch das Spiel. Und jetzt dieser große Schritt für mich damals von der Realschule aufs Gymnasium. Und dann habe ich mich tatsächlich für die Bildung und für die Bücher entschieden, anstatt für den Fußball.
Stichwort 2, Panzer. Sie haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, aber machen jetzt trotzdem nochmal Panzer.
Genau, also Robert war Wehrmachtssoldat in der Panzerdivision. Und ich habe Panzer abgöttisch geliebt und ich konnte jeden Panzer malen. Also die Deutschen, die Französischen, die Englischen, auch den Leopard 2 dann, die neuesten. Und damals gab es ja noch so Poesiealben. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, ob es das überhaupt noch gibt. Und die habe ich dann auch von den Mädchen bekommen. Und da habe ich dann knallhart einen Panzer nach dem anderen reingemalt, was nicht so gut ankam bei den Mädchen. Ja, finde ich auch komisch. Warum eigentlich? Nein, aber meine Liebe zu Panzern ist inzwischen ziemlich erloschen.
Okay. Drittes, letztes Stichwort, Literatur.
Literatur groß für mich. Es hat alles angefangen mit einem Buch in der 9. Klasse mit Franz Kafka. Vorher hatte ich eigentlich nicht gerne gelesen, war eher so ein Rabauke-Fußballer. Und dann sollten wir die Verwandlung, also diese Erzählung, lesen. Und erst dachte ich, was ist denn das für ein Mist wieder? Also jetzt ein Mensch, der sich in Käfer verwandelt. Und dann habe ich aber weitergelesen und war so gebannt und fasziniert von diesem Buch und habe mich auch teilweise wiedererkannt, dass dann eine große Liebe losging, die bis zum heutigen Tage nicht mehr aufgehört hat. Also ich lese und verschlinge Literatur wirklich sehr, sehr gerne.
Und Sie schreiben selbst. Also sowieso schon für in den Medien eh und jetzt auch dieser Debütroman. Der Autor Alem Grabovac, den SWR2 Tandem. Die Hauptfigur, der Junge im Roman, heißt auch Alem Grabovac. Auch die anderen Figuren im Roman heißen wie ihre realen Entsprechungen. Herr Grabovac, warum in diesem Roman die echten Namen?
Die echten Namen, um eine Nähe zu haben, auch beim Schreiben und auch beim Lesen. Und um eine Wahrheit zu haben, wie es tatsächlich stattgefunden hat, deswegen die echten Namen, ja.
Autofiktion nennen Sie Ihren Roman. Was verstehen Sie darunter?
Das ist also eine Autobiografie mit literarischen Handlungsebenen. In erster Linie wollte ich ein spannendes Buch schreiben. Ich wollte keine reine Autobiografie, wollte nicht zu psychologisierend werden, auch nicht zu düster werden. Dafür brauchte ich literarische Elemente, die ich dann damit eingebaut habe in diesen Roman. Allerdings kann ich sagen, alle Figuren, die in dem Roman auftauchen, hat es tatsächlich auch in der Realität gegeben oder gibt es eben noch in der Realität.
Sie haben schon ein bisschen die Atmosphäre des Romans angedeutet. Vieles, was Sie da erzählen und beschreiben, das wirkt beim Lesen wirklich sehr dokumentarisch, sozusagen wenig poetische Bearbeitung oder Fiktionalisierung, auf jeden Fall scheint die wenig durch. Warum war Ihnen das so wichtig?
Meine Sprache sollte klar, kristallklar sein. Ich wollte, dass die Sprache praktisch hinter der Handlung verschwindet, also lebhaft hinter der Handlung verschwindet. Und ich wollte die Handlung im Vordergrund haben. Und da wollte ich keine poetisierende Ornamentik haben, wollte es auch nicht beschönigen, irgendetwas mit vielleicht literarischen Metaphern oder anderen Elementen. Meine Sprache sollte ganz klar, leise und ja, deutlich sein und die Handlung im Vordergrund lassen.
Sehr gut gelungen. Sie sind jetzt selbst Vater eines kleinen Sohnes. Alyosha heißt er im Buch. In der Wirklichkeit weiß ich nicht. Aber was ist das Wichtigste? Heißt er auch so? Was ist das Wichtigste, dass Sie ihm mit auf den Weg geben wollen aus dem Hintergrund Ihrer eigenen Geschichte?
Ein Grundvertrauen ins Leben, ein Grundvertrauen in meine Liebe und die Liebe der Mutter, die er die ganze Zeit spürt. Und ich glaube, dass ihm dieses Vertrauen, das wir ihm schenken, dass er auch sein darf, wer dann auch immer sein möchte, dass dieses Vertrauen ihn hoffentlich dann auch durch das Leben trägt und diese Liebe durch das Leben trägt.
Ich sage Ihnen mal, was ich aus Ihrem Roman oder Ihrer Geschichte mitnehme. Das ist der Umstand, dass Familie vielleicht auch nur bedingt eine Gemeinschaft ist auf einem biologischen Fundament, sondern dass Familie auch eine Frage der Entscheidung sein kann.
Auf jeden Fall. Also die Behrens-Familie hat sich für mich entschieden und ich habe mich für die Behrens-Familie entschieden und bin ihr achtes Kind geworden. Und sie haben mich auch tatsächlich als ihr achtes Kind aufgenommen und immer so behandelt. Also ja, es ist auch eine Entscheidung.
Welchen Kontakt oder welches Verhältnis haben Sie heute zu diesen beiden Familien, zu Ihrer leiblichen Mutter nach Kroatien, dieser Teil, oder zu Ihrer schwäbischen, deutschen Familie, den Kindern der Familie Behrens?
Also meine Mutter lebt noch in Frankfurt, die ist Rentnerin inzwischen. Wir haben einen ganz guten Kontakt, mögen uns auch und rufen uns an, besuchen. Also jetzt ist gerade schwieriger mit Corona, sich zu besuchen. Das gilt auch für meine deutsche Familie. Ich hatte ein bisschen Angst, wie sie das sehen mit dem deutschen Vater und wie sie darauf reagieren werden. Und bin wirklich überrascht, welche Reaktionen ich bekommen habe. Mich haben jetzt schon zwei Enkelinnen angeschrieben und haben sich bei mir bedankt, dass sie jetzt endlich wissen, wer der Opa in Wirklichkeit war. Auch bedankt, dass sie die Oma besser kennenlernen durften. Mhm. Aber es war schon so, es gab in der Familie immer Gerüchte, Mutmaßungen, war Nazi nicht. Andere wussten gar nichts davon und dachten, er wäre halt nur ein Wehrmachtssoldat gewesen. Und ich glaube, dass es dieser Familie gut tut, die Wahrheit im Roman lesen zu können, und habe mich riesig über diese Zuschriften gefreut und die haben mich auch wirklich berührt.
Sie klingen jetzt bei uns im Gespräch, und auch der Alem Grabovac im Roman klingt sehr versöhnlich. Versöhnt mit seiner Mutter, die ihn über das Schicksal seines Vaters angelogen hat. Versöhnt mit seinem leiblichen Vater, der ihn verlassen hat, auch den Kontakt nicht mehr gesucht hat. Versöhnt mit dem antisemitischen, aber liebevollen Pflegevater und sogar mit dem Freund der Mutter, der ihn verprügelt hat. Wir haben die Sendung angefangen damit, dass Sie ein Talent für Heimat haben, aber mir scheint, Sie haben offenbar auch ein Talent für Versöhnung oder für Versöhnlichkeit.
Scheint so zu sein, ja. Wow. Okay, ja. Ich glaube, irgendwann, ich meine, ich habe mich natürlich an dieser Geschichte abgearbeitet und ich habe auch unter dieser Geschichte gelitten, aber man versteht die Menschen und jeder Mensch hat sein Kreuz zu tragen und jeder Mensch hat seine Fehler und seine schlechten und guten Seiten. Und ich glaube, auch gerade durch die Literatur habe ich das übrigens verstanden, durch das viele Lesen von Romanen bekommt man schon mit, wie groß die Welt ist und wie widersprüchlich auch alles ist. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann im Leben eine gewisse Reife erlangt hat, dann kann man auch sagen, ja, ich verstehe euch auch. Und man muss ja dazu sagen, es ist ja auch ein Schatz an Geschichten, die ich jetzt aufschreiben durfte, die ja jetzt andere Menschen so nicht haben. Und deswegen bin ich schon versöhnt mit meiner Geschichte und auch mit den Menschen, ja.
Alem Grabovac, Journalist und Autor, war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Sein Debütroman erzählt von einer doppelten Kindheit und Jugend, vom Aufwachsen als Pflegekind im Schwäbischen. Das achte Kind, so heißt das Buch, jüngst erschienen im Verlag Hansa Blau und gerade auch erschienen als Hörbuch, gelesen vom Schauspieler Fabian Busch. Herr Grabovac, ich danke Ihnen sehr und Grüße nach Berlin.
Ich habe zu danken.
Schönen Radioabend mit SWR 2 wünscht Martin Gramlich.